Wir sind in Exodus Kapitel 16. Wir haben in 14 Tagen ein Konzert oder ein Anbetungsabend mit Terry und Nancy Clark um 19 Uhr am Samstag und dann am Sonntag um 10 Uhr sind sie mit uns im Gottesdienst und machen die Anbetung. Ihr seid alle herzlich eingeladen. €7 Eintritt und für Studenten und Schüler mit der Mäßigung €5 und für eure Freunde, die nicht gläubig sind, die ihr mitbringen wollt, kostet es für euch nur €3,50. Ihr könnt also eure Freunde beschenken mit einem musikalischen Abend hier in der Gemeinde. Wenn jemand was zum Aushängen mitnehmen möchte, dann hinter der Theke stehen Plakate. Jesus, wir bringen dir diesen Abend und bitten dich, dass du uns begegnest und segnest. Und wenn du uns nicht segnest, dann gehen wir trocken aus. Denn du bist das Leben. Du bist Licht, du bist die Wahrheit. Du bist unser Arzt und Heil. Und nur in dir ist Heil zu finden. In dir, durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist. So bitten wir dich, Geist Gottes, dass du uns segnest mit deiner Gegenwart. Dein Wort durchströmst mit deiner Kraft und unser Gedanken und Herzen erleuchtest mit deinem Licht. Amen. Gott sagt zum Volk, Ende Kapitel 15, in Vers 26, ich bin der Herr, dein Arzt. Also können wir davon ausgehen, dass das Volk Israel ein Problem hat. Sonst würde Gott nicht sagen, ich bin der Herr, dein Arzt. Dann nur jemand, der krank ist, braucht einen Arzt. Jesus hat das gesagt. Er sagte, ich bin gekommen für diejenigen, die gebunden sind. Ich bin für Blinden und für Lahmen gekommen. Und ich bin gekommen und diejenigen, die gebunden sind, freizusetzen. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich glaube, dass Israel einen Herzfehler hat. Es stimmt nicht in der Herzensbeziehung zu Gott. Es ist gar kein Vertrauen da. Gott hat sie ganz bewusst nach Mara geführt und da ist das Wasser bitter und sie können es nicht trinken. Und was tut Israel, nachdem sie Gott erlebt hat in seine Geduld und Barmherzigkeit, seine Treue, seine Fürsorge in verschiedenen Nöten der letzten Tagen und Wochen. Ist er da gewesen mit ihnen und hat sie nicht in den Stich gelassen. Er hat sie geholfen, trotz ihrer Herzenshaltung. Hat er sie herausgeholfen und gesegnet. Sie kommen aber zum nächsten Problem und haben Durst und können das Wasser nicht trinken. Was machen sie als Erlöste aus Israel, aus Ägypten, erlöste Volk Gottes? Dann das Volk Israel im Alten Testament stellt die neue testamentliche Gemeinde dar. Israel hier in dieser Situation, das sind wir als die Gemeinde Christi. Deswegen heißt es auch immer wieder die Gemeinde. Was tut sie? Was tun die Geschwister am bitteren Wasser? Sie murren, statt zu beten. Sie haben gesehen, wie groß Gott ist und wie herrlich er ist. Aber das Herz stimmt nicht. Anscheinend kommen sie gar nicht auf den Gedanke. Jetzt machen wir eine Gebetsgemeinschaft und bitten Gott, dass er das Wasser heilt. Nein, sie murren sofort. Sie haben überhaupt kein Vertrauen zu Gott, obwohl er bereits schon so viel getan hat. Große Wunder. Bei der Befreiung aus Ägypten und auch danach. Er hat sie geführt auf rechten Weg. Und wie im Psalm 23 ist er ihnen begegnet in aller Not und hat sie immer wieder herausgeführt aus der Sackgasse. Dennoch haben sie kein Vertrauen zu Gott. Da ist ein Herzfehler da. Ich habe vor ein paar Jahren einen Wagen gehabt, einen Wagen, das ich sehr geliebt habe. Aber es hatte einen Herzfehler über lange Zeit, 6 Monate. Die Zündung ging nicht. Und es war eine große, teure Kiste mit viel Elektronik drin. Und ich war 3-mal bei der Werkstatt und es hatte mir mehr als 250 Euro gekostet. Für mich zumindest sehr viel Geld. Für mich und meine Familie sehr viel Geld. Und in der Werkstatt konnten sie mir nicht helfen. Sie haben genauso gesehen, wie ich es gesehen habe, dass der Wagen einfach nicht richtig zündet. Sie wussten nicht, ob das am Einspritzer lag oder an einer Saftzufuhr, also Saft oder Strom. Sie wussten nur, da ist irgendwas nicht in Ordnung. So bin ich von einer Werkstatt zur anderen gegangen und ich habe sogar unser Freund hier, unser VW-Experte, nachdem ich zweimal bei Toyota war, wie heißt er nochmal? Jelinek. Und er meinte, nee, brauchst du es gar nicht herzubringen. Für so einen Wagen habe ich die Geräte gar nicht. Ich kann es nicht prüfen mit den Geräten, das ich habe. Ich wollte ihm sagen, wenn ich für dich bete, aber da ich ihm noch nie persönlich begegnet bin, nur seine Schwester, habe ich gedacht, ich lasse es, nehme es einfach aus Gottes Hand. Und so blieb es über Monate, diesen Fehler. Und das war schon so weit, dass ich eigentlich den Wagen gar nicht richtig mehr fahren konnte, weil es nur rumblubberte die ganze Zeit. Ständig eine Fehlzündung. Ein Herzfehler. Und ich wusste nicht, wie ich das in Ordnung bringen sollte. Und Fachleute konnten das auch nicht. Es lief nichts richtig. Der Wagen hat eigentlich nichts gebracht. Es hatte im Zentrum seines Seins einen Fehler. Wir haben einen Sohn, der einen Herzfehler hat. Einen schweren Herzfehler, wie viele von euch wisst. Über diesen Herzfehler sind viele seine innere Organe mit in Leidenschaft, in Mitleidenschaft gezogen. Für die Ärzte gilt er innerlich als hundertprozentig behindert. Da sind so viele von seinen zentralen Organen verformt gewachsen, weil sie keinen Sauerstoff bekommen haben. Wirbelsäule, Blase, Niere, wesentliche Organe, die einfach sich nicht richtig entfaltet haben, nicht richtig gewachsen sind, sich nicht richtig geformt haben. Aufgrund der Tatsache, dass sein Herz diese Organe mit Sauerstoff von Geburt an nicht richtig versorgt hat. Ein Herzfehler. Israel hat einen Herzfehler. Israel kann Gott nicht vertrauen. Jesus sagt, folget mir nach. Hier führt nicht Mose das Volk, sondern die Wolke. Und wir haben gesehen, dass die Wolke, diese Feuersäule bei Nacht und die Wolke bei Tag, den Heiligen Geist darstellt. Und sie haben sich bewegt, wo die Wolke sich hinbewegt hat. Und als die Wolke zum Stehen kam, haben sie sich hingesetzt und haben Lager gebaut. Nicht Mose hat geführt, sondern Gott hat geführt durch den Heiligen Geist. Und dann hat sie durch Probleme, wie gesagt, hindurchgeführt und immer wieder heraus. Gott verspricht uns nie, dass wir keine Probleme haben werden. Was er uns aber verspricht, und zwar immer, ist, dass er uns wieder herausführen wird aus unserer Not, aus unseren Problemen. Aber dass es ohne Probleme und ohne Tod geht, hat er nie gesagt. Sie sitzen hier am Wasser, wie gesagt, und das Wasser ist bitter. Und was stört sie? Nur die Tatsache, dass das Wasser bitter ist. Sie fragen sich überhaupt gar nicht, ist da zwischen unserer Beziehung zu Gott, zwischen Gott und uns, ist da irgendwas nicht in Ordnung? Die kommen überhaupt nicht zum Nachdenken, die beschweren sich sofort. Das ist die Situation hier. Und Vers 1 von 16, von Elim zogen sie aus und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sinn. Sie sind also bei Elim gewesen. Ein Platz der Erholung. Ein Ort, wo es 70 Feigenbäume gab und 12 Wasserquellen. Genug für alle. Genug Wasser, genug Nahrung vom Besten. Gott führt sie nun weiter in die Wüste, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tage des zweiten Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Die sind also einen Monat unterwegs und alles, was sie mitgeschleppt haben an Brote, belegte Brote für den Weg, das ist alle. Die haben nichts mehr. Gott muss uns dahin führen, dass wir nichts haben. Dass wir nichts haben, dass wir nichts wissen und dass wir nichts verstehen. Er muss uns dahin bringen, damit wir lernen, ihm ganz zu vertrauen. Es geht gar nicht ohne. Und deswegen geht es in der Wüste hier. mit dem Volk. Sie haben nicht genug zu essen und es geht wieder los. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen, wollte Gott, wir waren in Ägypten gestorben durch das Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in der Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lässt. Aaron, Mose, ihr seid Mörder, das ist eine geplante Sache hier. Ihr habt uns hier herausgeführt, um uns zu töten hier in der Wüste. Das ist das, was sie sagen. Wie kommen sie überhaupt auf so einen Gedanke, wo Gott eigentlich sie bewahrt hat? Ihre Feinde zerstört hat. Ich meine, sie haben ein Gewissensproblem. Sie haben ein schlechtes Gewissen gegenüber Gott. Und anhand dieses schlechten Gewissens können sie Gott nicht vertrauen. Da steht irgendwas zwischen dem Volk, ihre Herzen und Gottes Herz. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Ich will sie segnen jetzt. Haben sie Hunger? Ich will ihnen Brot von Himmel schicken. Jesus sagt zum Volk, ich bin das Brot, das von Himmel gekommen ist. Er sagt das kurz, nachdem er die 5000 speist. Die Geschichte können wir in Matthäus lesen. Sollten wir vielleicht kurz. Matthäus, Kapitel 6. Ja, Johannes 6, nicht Matthäus. Danke, Markus. Die ersten Verse beschäftigen sich mit der Speisung der 5000. Und wir lesen ab Vers 22. Am nächsten Tag sah das ist 6,22 von Johannes. Am nächsten Tag sah das Volk, das am anderen Ufer des Sees stand, dass kein anderes Boot da war als das eine. Und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren allein weggefahren. Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe an dem Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, unter der Danksagung des Herrn. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Sees, fragten sie, Rabbi, wann bist du denn hergekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht. Euer Herz ist nicht richtig. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Mach das bittere Wasser süß. Gott als Mittel zum Zweck. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben, die wird euch den Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihm, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt. Mit anderen Worten, dass ihr an den oder dass ihr den vertraut, den er gesandt hat. Wie sollten diese Menschen Jesus nachfolgen, ohne ihn zu vertrauen? Es ist völlig unmöglich. Ich merke das zu Hause. Ich kann meine Familie nicht führen, wenn sie mir nicht vertraut. Es ist völlig unmöglich. Und ich merke, wenn irgendwas da ist zwischen meinen Kindern und mir, zwischen Gabi und ich, zwischen unseren Kindern und uns, oder zwischen Gabi und mir, und ich kann sie nicht führen, bis das in Ordnung ist. Wir können nicht folgen, wenn wir nicht vertrauen. Viele Frauen ziehen sich zurück, nachdem sie jemanden kennengelernt haben. Die Sehnsucht ist groß. Aber sie merken, na, dieser Mann ist nicht so ganz klar. Er ist nicht durchsichtig. Ich kann ihm nicht vertrauen. Es gibt Dinge darüber, weiß ich nicht. Das ist mir irgendwo ein bisschen fragwürdig. Es fehlt Vertrauen. Da sind Bereiche seines Lebens, die nicht im Licht sind. Und ich habe das oft erlebt. Dann zieht sich die Frau zurück. Sie kann nicht einem Mann folgen, der nicht durchsichtig ist. Sie kann schon einem Mann folgen, der nicht fehlerfrei ist. Oder, entschuldige, habe ich das richtig gesagt? Ja, der nicht fehlerfrei ist. Das kann sie schon. Dann, die Frau ist ja da, um den Mann zu ergänzen. Der Mann ist nicht ganz dicht ohne die Frau. Vollkommen ist der Mensch, wenn zwei eins werden. Deswegen hat Gott den Mann eine Gehilfin gebraucht. Die Frau ist oft verletzt, weil sie meint, ich als Gehilfin, ich meine, der Mann sollte verletzt sein, wenn er begriffen hat, dass er Hilfe braucht. Wir müssen das immer von beiden Seiten sehen. Und es geht mir so in der Familie. Thomas fing an zu zweifeln und konnte nicht mehr. Nur wenn ich es anfasse. Ich muss warten jetzt. Ich kann nicht weiter. Jungs, mit euch, ich kann nicht mehr mit dieser Sache vom Wegen auferstanden. Ich kann Jesus jetzt im Moment nicht folgen. Ich muss es erst mal sehen und anfassen. Er kam nicht weiter. Gott kommt mit seinem Volk nicht weiter, weil sie nicht vertrauen können. Unsere Beziehung zu Gott ist nicht zuerst und vor allen Dingen eine Sache des Kopfes. Unser Kopf nützt uns gar nichts, wenn wir einen Herzfehler haben. Wir kommen nicht weiter. Das Leben wird zum Kampf und wir schmeißen dann alles hin, oder? Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. Und wir als Menschen misstrauen und hinterfragen alles, oder? Sünde hat uns misstrauisch gemacht. Sünde hat uns die Fähigkeit genommen, Gott zu vertrauen. Das ist durch den Sündenfall. Da kam etwas zwischen Gott und uns. Unser Leben war nicht mehr in Harmonie. Wo war ich? 29? Ja, genau. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unser Vater haben in der Wüste das Mana gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot von Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot von Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das Brot von Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das von Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Er spricht von sich. Jesus ist Manna. Zurück zum Text in 2. Mose. Und wir waren in Vers 4, oder? Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot von Himmel regnen lassen. Engelsbrot wird das bezeichnet im Psalm 78 und Vers 25. Engelsbrot. Nicht Aldi-Brot, nicht irgendwas, was irgendwo haltbar ist, 3 Monate lang. Jeden Morgen frisch, weiß und leicht und süß. Es hat so gut geschmeckt, dass, wie gesagt, sogar die Jünger und das Volk Gottes noch daran gedacht hat im Neuen Testament. Und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich prüfe, ob es in meinen Gesetz wandle oder nicht. Wenn das Volk nicht nachfolgt, wenn das Volk nicht vertraut, wenn das Volk hinterherhinkt, wenn das Volk nicht mit Gott wandelt, will Gott dem Volk zeigen, warum? Das Volk versteht es nicht. Ich verstehe es oft nicht. Ich spüre nur, es stimmt irgendwas nicht. Ich spüre es in der Familie. Und Gabi sitzen und denken, was könnte das sein? In der Familie ist die Harmonie weg. Sind das eine von den Kindern? Und wir beten, dass Gott das offenbart, dass er das einfach auftut und uns zeigt, was nicht, weil es uns keine Ruhe lässt. Wer Frieden geschmeckt hat, wer Harmonie geschmeckt hat, das ist sowas von kostbar und herrlich und wertvoll. Man möchte es nicht hergeben, oder? Es geht überall in der Beziehung. In der Zweienbeziehung, in der Beziehung in der Familie, wenn diese Harmonie zerstört ist, dann will man das wieder zurückhaben. Es ist ganz natürlich. Nur, wir wissen es oft nicht. Wie beim Auto wussten wir das nicht. Wir brauchten Hilfe. Nicht einmal die Hilfe des Schlossers, sondern die Hilfe Gottes. Nur Gebet hat geholfen. Und Gott hat irgendein Heini vorbeigeschickt, der mal reingeguckt hat und ganz winzige kleine, er hat zu mir gesagt, da liegt, es war eine ADAC, es war ein Engel, ein gelber Engel. Tut die Haube auf und guckt sich das an und als ob Gott ihn direkt dahin geführt hätte, gucken Sie mal, Herr Wild, das ist das Problem. Ich sage, was für ein Problem? Da, ich sage, wo? Es war ein sonniger Tag. Er sagt, da, Herr Wild, da ist das. Ach, wo? Und er nimmt dann den Zündkabel und biegt das auseinander. Und das kleine Löchlein, was ich nicht mit meinem bloßen Auge sehen konnte, ich konnte es nicht erkennen. Nicht, der Fehler war unmittelbar vor meinen Augen und ich konnte es nicht erkennen. Erst wenn er das einander gezogen hat, gebogen hat, tat sich dieses kleine Löchlein auf. Psalm 139. David weiß das tief im Herzen. David ist König, verantwortlich für ein ganzes Volk, ein Mann nach Gottes Herz, und dennoch läuft er herum wie ein Blinder für knapp 2 Jahre, bis der Prophet kommt. Das muss eine fürchterliche Zeit gewesen sein, diese 2 Jahre. Also wenn ich ein Problem mit Gott habe, wenn ich ein Problem mit Gabi habe, wenn irgendwas da ist, ich muss ran. Ich muss darüber reden. Und ihr wisst, wie schwer das ist in einer Beziehung, oder? Einfach den Mund aufzutun, Schatzi, da stimmt doch irgendwas nicht. David hat etwas gelernt. 2 Jahre lang hat Gott ihn zappeln lassen. Und dann schickt er Nathan, der Prophet. Und was sagt der Prophet? David hat wahrscheinlich gedacht, ja, es hängt vielleicht an meine Offiziere, es hängt vielleicht an meinen vielen Kindern, ist es vielleicht ein politisches Problem, ist es vielleicht ein ökonomisches Problem. Wie blind. Ein Mann nach Gottes Herz, erwählt, in ein Amt hineingerufen, gesalbt von Gott als König. Und er sieht den Fehler nicht. Und dabei ist der Fehler so nah. Und der Prophet kommt und will durch die Blume, ist Gott nicht gut? Wenn er uns irgendwas Heftiges sagen will, bringt er einen Blumenstrauß mit. Er will das dezent formulieren. Er möchte nicht, dass David unnötig leidet. Er verletzt seine Kinder nicht gern. Und er sagt ihm das nett durch die Blume und David kapiert das nicht. Und in seiner Überheblichkeit und Anmaßung fängt er an, jemand anders zu richten und sagt, ja, der Tod hat er verdient. Das hat immer noch nicht kapiert. 2 Jahre seine Beziehung zu Gott betrübt. Und dann kommt Nathan. Das ist die Stimme des Heiligen Geistes und flüstert und sagt, David, David, hey David, du bist es. Da ist etwas nicht in Ordnung, du bist es. Ich sage das mit 100%iger Überzeugung. Ich habe nicht das geringste Zweifel über der Tatsache, dass es immer ich bin. Wenn ein Problem da ist in mir, wenn ich weiß, dass irgendwas nicht stimmt, wenn ich spüre, dass etwas nicht in Einklang ist, ist es immer Gott und ich. Wenn es mich trifft und betrifft, dann merke ich das innerlich. Der Geist Gottes sagt es mir. Es sind nie die anderen. Es ist nie die Gemeinde. Hat es nie mit der Gemeindeordnung zu tun. Es ist nie meine Familie. Ich bin es. Nur ich bin zu blind und zu bescheuert, das überhaupt zu erkennen. Und da kann ich, wenn ich weiß, wie ich bin, kann ich doch das Volk Israel hier verstehen. Und David sagt im Psalm 139, in den Versen, die wir gerade lesen, da, einer der Dinge, die Gott sagt, ich will euch Brot geben, ich will euch Wachteln geben. Und dann sagt er zu Mose, sag dem Volk, sie sollen mir nachkommen. Okay? Er verwöhnt sie nicht nur mit guten Dingen, mit der besten Nahrung, und hört nicht auf seinen Murren, auf ihren Murren, sondern er ist gnädig. Er tut nicht nur das, sondern er sagt dem Volk, sie sollen mir nahe kommen. Sie sollen zu mir kommen. Das, was zwischen uns, dieses Misstrauen, das soll weg. Sie sollen zu mir. Er weiß, dass es nicht über Essen geht. Es geht nicht über süßes Wasser. Es geht nicht über Wachteln. Und es geht nicht um... Das Problem ist nicht im Bauch. Das Problem ist nicht materiell. Das Problem ist nicht haben oder nicht haben. Das glaubt Israel. Wir haben nicht. Also will Gott uns töten. Nein. Das Problem ist, dass etwas zwischen mir und Gott da ist und ich bin ihm nicht nah genug. Also er futtert uns mit Süßes, er lockt uns mit Süßigkeiten. Gnade, Liebe, Barmherzigkeit, Entgegenkommen. Er geht noch eine Meile mit uns, er lässt uns nicht los und sagt, komm, Mose, sag dem Volk, sie sollen zu mir kommen und nachdenken. Und das ist das, was er gerade gemacht hat in Elim. Beim letzten Murren hat er sie mit Datteln gespeist, süße Früchte. Jeder hatte seine Quelle da, frischen Wasser. David sagt, er sagt, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Herr, ich kenne mich nicht, aber du kennst mich. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meinen Gedanken von fern. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meine Zunge, das du, Herr, nicht schon wusstest. Die Bibel sagt, bevor die Gedanken überhaupt da sind, sieht Gott unsere Gedanken. Bevor wir sie überhaupt gedacht haben. Er hat unsere Worte gehört, bevor wir sie überhaupt ausgesprochen haben. Er kennt uns so gut, unser Arzt. Er kennt die Gründe, warum wir so reden und tun, wie wir reden, tun und denken. Er weiß das ganz genau. Er ist der Herr, unser Arzt. Von allen Seiten umgibst du mich. Dennoch, auch wenn Verfehlungen da sind, wenn Übertretungen da sind, wenn mein Herz nicht richtig zündet, wenn es kalt geworden ist, wenn es Aussetzer hat, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das tut er doch hier im Text. Diese Erkenntnis ist mir zu hoch, zu wunderbar. Ich kann sie nicht begreifen. Dieser Gedanke kommt natürlich nur aus der Erkenntnis, dass ich nicht würdig bin, dass er mich liebt. Derjenige, der murrt, meint Gott, schuldet ihn etwas, oder? Unsere Kinder murren. Und wir müssen unseren Kindern ganz deutlich sagen, hör mal zu, Schnuckiputz. Alles, was du kriegst, jedes Glas Wasser, jedes Stückchen Brot, jedes Pärchen Schuhe, jedes Paar Marken Jeans, jedes Skater T-Shirt, das schenken wir dir. Verdient. Hast du es nicht? Was haben wir verdient, du und ich, wenn wir wirklich begriffen haben, wo wir herkommen? Was haben wir verdient? Den Tod, oder? Was habe ich denn verdient? Was bekomme ich von Gott? Nein, die Frage ist, Herr, dafür, dass du mich erlöst hast, was bekommst du von mir? Die Frage ist doch ganz andersrum, oder? Wohin soll ich gehen vor dein Geist? Und wohin soll ich fliehen vor dein Angesicht? Führe ich gegen den Himmel, so bist du da. Wettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen. Ist nicht Gott gut, wenn wir murren, führt er uns? Ich bin beschämt über seine Liebe. Das habe ich nicht verdient. Ich habe bitteres Wasser verdient, ja. Spreche ich Finsternis, möge mich decken, und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Du bist mein Arzt, du kennst mich. Du weißt ganz genau, was ich für eine OP brauche. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir meine Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, dass ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Deswegen können wir Gott nicht vertrauen, oder? Seine Gedanken sind so hoch, die sind für uns manchmal nicht verständlich. Sie können geistlich logisch werden, wenn wir uns führen lassen. Dann spüren wir und wissen, Gott tut es schon richtig. Er meint es gut mit mir. Auch da, wo ich heute stehe, mittendrin in Problemen, Gott ist bei mir. Er lässt mich nicht los. Er will, dass ich etwas lerne und ich will von ihm lernen. Denn sein Joch ist leicht. Denn deine Augen sahen mich, Vers 16, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wir sollten gar nicht versuchen, Gott immer zu verstehen. Wir sollten ihn einfach vertrauen. Er nennt uns seine Kinder. Unsere Kinder können uns oft nicht verstehen. Wenn sie ganz klein sind, sowieso nicht. Man kann denen nicht alles erklären. Sie müssen aus Vertrauen uns folgen und gehorsam sein. Und wenn sie sagen, warum Papa, ich kann dir das nicht erklären, du bist noch zu klein, du verstehst das nicht. Aber mach das, das ist gut, das ist gut für dich. Mach, was Papa dir sagt. Mach, was Mama dir sagt. Später ist es schwieriger. Da meinen sie dann mit 17 oder 18 oder 19, sie wüssten es besser als wir. Rein intellektuell vielleicht. Bei mir wäre es nicht schwer. Das können meine Kinder besser denken als ich. Aber sie haben nicht die Lebenserfahrung, die ich habe. Und ich will einfach ganz frech sein und sagen, mit Lebenserfahrung auf dem Weg mit Gott wird man weise. Und diese Weisheit, die haben sie noch nicht. Sie müssen lernen, sie sind auf dem Weg. Und es ist sehr schwer, eine Auseinandersetzung mit jungen Menschen, die zwar viel wissen, aber die Konsequenzen und Zusammenhänge können sie nicht sehen. Das ist der Unterschied zwischen Erkenntnis und Weisheit. Wir sind seine Kinder und wir können Gott nicht verstehen und wir sollten das nicht versuchen. Wir sollten sein, was sagt er? Seid doch wie die Kinder. Was macht ein Papa mit seinem Kind? Führt ihn bei der Hand. Das ist eine Herzenssache. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Auch Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir weichen. Denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechen Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben. Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Dann sagt er, erforsche mich, Gott, und erkenne, ich füge hinzu, du, mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. David hat eine Menge gelernt, oder? Er kann sich an Nathan erinnern. Er hat ihn auf etwas angesprochen, dass ich ihn eigentlich doch völlig klar sein sollte, oder? Seine Sünde hätte ihn als geistlicher Mensch doch, und er kannte die Ordnung Gottes. Er schreibt so viele Psalmen, wo er so Gottes Ordnung so lobt und erhebt über alles andere. Die Ordnung Gottes ist das Schönste, das Kostbarste. Er kann nachts nicht schlafen, er wird wach und muss über Gottes Ordnung denken, wie schön und herrlich sie ist. Aber Der Depp David kann diese Ordnung nicht verstehen, wenn der Heilige Geist kommt, der Prophet kommt und sagt, hier, so sieht's aus. Er fühlt sich nicht einmal angesprochen. Seht ihr, wie hoffnungslos verloren wir sind manchmal? Wir können uns nicht einmal selber bewahren. Wir brauchen einen Gott, der uns bewahrt. Und aus diesem Grund sagt, ich überlasse es dir jetzt, Gott. David hat etwas gelernt. Prüfe du mich und sag du es mir nicht. Nicht ich weiß. Nein, du weißt. Und zeige du es mir. Und siehe, ob ich auf bösen Weg bin. Es ist komisch, unser Gedanken, unsere Herzenshaltung führen uns. Oder sie treiben uns auf einen Weg. Aus Gedanken werden Taten. Aus einer Gesinnung werden Weg. Und siehe, ob ich auf bösen Weg bin und leite mich auf ewigen Wege. Zurück zu 2. Mose. Und es gäbe so viele andere Psalmen, wo David sich beschäftigt hier mit diesen Themen. Dass ich's prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Wir machen einen langen Sprung und lesen Vers 27. Gott hat durch Mose und Aaron dem Volk versprochen, dass er sorgen wird, dass er täglich Mana geben wird, dass er täglich Wachteln schenken wird. Und zwar morgens Mana, ganz früh am Morgen, und abends Wachteln. Und er sagt, isst das alles auf, alles was im Haus ist, macht es zunichte, behält nichts, gar nichts für den nächsten Tag. Ich weiß es nicht. Ich kriege öftermals was Schönes zu essen. Was Leckeres. Manchmal gehen meine Geschwister einen weiten Weg, um mir Dinge zu besorgen, die mir gut schmecken. Shortbread, Schweizer Schokolade, Oatcakes. Neulich war es Naan. Jemand schenkte mir Naan aus Indien. Naan ist ein Weißbrot. Mana. 4 Stück haben wir bekommen. Vor 1,5 Monate. 2 Stück sind jetzt noch im Keller. Ich hebe es mir auf. Das ist so lecker. Das ist so wertvoll. Das ist so kostbar. Man will es aufheben. Manchmal, weil es so wertvoll ist, und aber auch manchmal, weil man Angst hat, für morgen ist nicht genug da. Sie müssten aber aufessen, nichts mehr im Haus. Wie beim Passa. Nichts mehr im Haus. Müssen dann ins Bett gehen und dennoch schlafen, obwohl sie nicht wussten, was sie zum Frühstück essen werden. Seht ihr, dass das die ganze Frage hier, es geht hier um Vertrauen. Ich kann nur schlafen, wenn nichts zu essen im Haus ist, wenn ich Gott vertraue. Ich kann das nicht anders. Und Gott will, dass das Volk lernt, ihm ganz und gar zu vertrauen. Ich meine, es gibt vieles, was wichtig ist. Wir denken, ja, wir leihen einer unserer Kinder den Wagen. Denkt man, hoffentlich bringt er das wieder nach Hause. Oder ist schon Sorge genug? Oder du leihst jemandem einen Walkman oder MP3-Spieler. Etwas, was wertvoll ist. Hast du unheimlich lange gespart und da hast du viel Freude dran. Das wegzugeben, loszulassen und dann noch ruhig zu schlafen, kennt ihr das? Sag, ach, es wird schon klar gehen. Das Volk musste das lernen. Gott wird morgen das Mana wieder schenken. Vers 27. Es war ja so, jeden Tag Mana, ganz früh, aber nur 6 Tage lang. Am siebten Tage gab es kein Mana. Aber am siebten Tage gingen etliche von dem Volk hinaus, um zu sammeln und fanden nichts. Mose und Aaron hatten bereits dem Volk gesagt, ihr braucht gar nicht am sechsten Tag, das ist ein Freitag jetzt nach dem jüdischen Kalender. Sabbat ist der Samstag, deren Ruhetag. Und am sechsten Tag sollten sie doppelt sammeln. Dann am Sabbat würde nichts da sein. Hatte Gott schon vorausgesagt. Aber viele haben wohl gedacht, ach Quatsch, sechs Tage, ist doch ganz natürlich, ne? Das Zeug liegt doch da, sechs Tage lang. Warum sollen wir jetzt, ne? Vielleicht wird es auch faul, ne? Wie wenn wir zu viel sammeln. Vielleicht stinkt denn das Haus. Vielleicht ist es voller Würmer, wenn wir zu viel. Dann, das ist uns bereits schon geschehen, als wir zu viel gesammelt haben, mehr, und versucht haben, das aufzuheben. Das ist am zweiten und dritten Tag passiert. Also von Freitag auf Samstag wird es genauso sein. Wir gehen einfach, Mose hat wohl einen Fehler gemacht. Der hat wohl Gott nicht richtig verstanden. Und das Volk geht raus und es gibt nichts. Ungehorsam. Aber am siebten Tage gingen etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln, und fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisung zu halten? Könnt ihr mir nicht vertrauen und in meine Ordnung gehen? Und das sind eigentlich ganz kleine Dinge, oder? Je älter ich werde, je länger ich mit Jesus gehe, merke ich, je mehr er auf kleine Dinge achtet. Und ich merke, wie sehr kleine Dinge unheimlich groß sind. Warum? Ich messe mit meinem eigenen Maßstab. Ich mache mich zum Gott. Ich schaffe mir meine eigene Ordnung, meine eigene Prioritäten. Ich sage, das ist nicht schlimm, das ist schlimm. Das, was sie gemacht hat oder er getan hat, das ist schlimm. Ich empfinde, sie sollten aus der Gemeinde raus. Mit der kann ich nicht mehr reden. Ich kann sie wohl grüßen, aber nach dem, was sie getan hat, was ihr passiert ist, was sie getrieben hat, muss ich ein bisschen Abstand halten. Denn sowas würde ich nie tun. Das sind große Sünden. Ja, die kleinen Macken, die ich habe, kennt ihr das? Das wird Gott schon übersehen. Was ist denn das schon? Na? Das ist ganz menschlich. Das tun doch alle. Sie geben es nicht zu, aber sie tun es doch heimlich. Das nimmt Gott nicht ernst. Och, wir gehen einfach morgen raus am Sabbat und holen uns unser Brot. Seht ihr, wie anmaßend und überheblich das ist, die Ordnung Gottes außer Acht zu lassen? Die gehen raus und es gibt nichts. Sie haben nichts geholt für den Tag. Die ganze Familie, die haben ja zusammen für Familien gesammelt als Familien. Und die ganze Familie muss hungern. Warum? Weil sie Gott nicht vertraut hat. Sie hatte nicht den Vertrauen, Gott in diesen kleinen Dingen treu zu sein. Und sie gehen hungrig aus. Wir wissen alles besser als du, Herr. Wir haben unsere eigene Ordnung. Und wenn wir zum Wasser kommen, dann merken wir, es ist bitter. Irgendwas betrübt unsere Beziehung zu dir. Die Beziehung ist nicht mehr süß. Sie ist bitter geworden.
Herr, bewahre uns davor, dass wir uns selbst zum Maßstab machen, dass wir meinen, in großen Dingen treu zu sein, aber verachten die kleinen Dinge. Du hast eine klare Ordnung und wir möchten nicht, dass Unordnung diese Beziehung zu dir betrübt, Herr. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, in allen Dingen unser Leben mit dir in Ordnung zu halten, Herr. Und du siehst, wie schwer das ist für uns, für diejenigen, die uns anvertraut sind, für unsere Kinder, Herr, klein und groß. Und auch füreinander in der Gemeinde, Herr. Und schenk, dass wir lernen, so miteinander umzugehen, in der Unordnung, wie du mit deinem Volk umgehst, mit uns umgehst. Du gibst ihnen gut zu essen, du speist sie und holst sie zu dir. Du bist der Gott, der sagt, kommt her zu mir, ich will mit euch rechten. Und wir bitten dich, dass du es tust durch deinen Heiligen Geist und dass du uns nicht loslässt, bis diese Harmonie, bis diese Herzenswärme, bis unsere Beziehung zu dir in Einklang ist. Wir bitten das in deinem Namen und dir zur Ehre.